es gibt ganz spannende Untersuchungen der römisch-germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts. Grob gesagt, im Staatsgebiet der heutigen Ukraine, wo man eine Ballung an exportiertem römischen Gold sieht, also ausgemünztes Gold in Form von Solidi-Münzen. Konstantin setzte letztlich diesen Goldstandard durch und da kommt man auf die Idee, aha, hier sieht man den Kommunikationsraum, also in dem Raum, relativ weiträumig, in dem eine Ballung an römischem Goldexport zu sehen ist, da sitzen Leute, die in Interaktion stehen mit Rom. Das ist ja nicht nur durch Plündern und Bösartigkeiten erklärbar.
In dieser Folge von Geschichte Europas setze ich meine vor einiger Zeit begonnene Reihe zum Untergang des Römischen Reiches fort. Und mit Professor Dr. Roland Steinacher schauen wir deshalb auf die Jahre und Jahrzehnte nach Konstantins Tod und fokussieren auf den Kaiser Valens, der 378 in der Schlacht von Adrianopel gegen gotische Verbände unterlag und starb. Herr Steinacher bettet diese Ereignisse in die spätrömische Antike ein. Er erläutert die Schwierigkeiten bei der Erforschung und Beschreibung der Goten und anderer Verbände und schätzt ihre Rolle im multikausalen Niedergang des Römischen Reiches ein. In den Shownotes findet ihr Wege, mir Feedback und Kommentare zuzusenden. Und dort gibt es auch eine stets aktuelle Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, etwa zu Konstantin dem Großen. Eine Spende oder ein monatlicher Beitrag auf Steady, Ko-fi oder PayPal hilft mir, diesen Podcast weiterhin so umfangreich und regelmäßig zu betreiben. Und danke an dieser Stelle an Andreas für seine Zusendung auf PayPal. Herr Steinacher ist ein neuer Gast und als solcher stellt er sich und seinen Weg zum Thema zunächst vor. Danach springen wir mitten ins unruhige 4. Jahrhundert. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unseres Gesprächs aus dem März 2025.
Ja, Roland Steinacher, ich bin Professor für Alte Geschichte an der Universität Innsbruck, habe in Wien bei Herwig Wolfram studiert, mein Doktorvater, der ja eine immer noch gültige Geschichte der Goten vorgelegt hat, bin also sozusagen als junger Anfänger schon mit gotischen Geschichte, mit Ammianus Marcellinus, mit der Schilderung der Schlacht von Adrianopel als Frühstücksspeise sozusagen erzogen worden, habe dann selbst im Umfeld Herwig Wolframs, Walter Pohls die Vandalen mir als Spezialgebiet ausgesucht, selbst dann ein Buch zu den Vandalen veröffentlicht, das war 2016, dann noch ein zweites Buch, das fokussiert hat auf Rugier, Gepiden, Heruler, Donauraum und Alpenraum und in einer ähnlichen Weise versucht hat, die Fortentwicklung, die Umgestaltung der römischen Welt, wie wir inzwischen seit den 1990er Jahren sagen, zu untersuchen auf Basis der Geschichte dieser sogenannten barbarischen Verbände, die Goten, über die wir heute sprechen werden, die sind sozusagen die große Nummer im Kontext dieser barbarischen Föderationen. Und da gibt es aber eben auch eine ganze Reihe von kleineren, man könnte vielleicht auch sagen, weniger erfolgreichen Verbänden. Es ist ja ganz spannend, dass manche dieser Verbände aus der Geschichte verschwinden, andere eine lange Kontinuität haben. Und aus diesem Hintergrund komme ich, bin eigentlich im Kontext der alten Geschichte zuständig für römische Geschichte. Das ist das Spezialgebiet in der Einteilung der Fächer, das ich mir ausgesucht habe.
Jetzt haben wir diese beiden Gruppen schon genannt, über die es heute gehen wird, die Goten und die Römer. Fangen wir bei den Römern an. Fangen wir an mit dem Tod des Konstantins 337. Und als ich heute Morgen nochmal über diese Aufnahme nachgedacht habe, war so mein Gefühl, mit Konstantin endet der letzte Moment, in dem das Römische Reich noch stabil war. Sehe ich das richtig?
Ja, eine gute alte Debatte, alt im Sinne von mehrere Jahrhunderte Wissenschaftsgeschichte oder abgesehen jetzt von der Wissenschaft, die sich ja späten 18., frühen 19. Jahrhundert in der Form formiert, wie wir sie heute kennen, ist das eine hoch aufgeladene und immer mit Werturteilen verbundene Debatte gewesen. Ich möchte bei dieser Gelegenheit mal den Namen Edward Gibbon nennen, ein Historiker, der heute übrigens auch noch gelesen wird, spätes 18. Jahrhundert, gerade in den USA und Großbritannien wird Gibbon gelesen, scheint auch literarisch sehr beeindruckendes, großartiges Werk. Und der Titel dieses Werks lautet The Decline and Fall of the Roman Empire. Hat eine beeindruckende Menge an Quellen bearbeitet, einen zeitlichen Rahmen, der bis zum Ende Konstantinopels, des Oströmischen Reiches im 15. Jahrhundert reicht. Und Ibn hatte aber ein scharfes Werturteil, das sich gegen die Etablierung des Christentums im Römischen Reich gerichtet hat. Also seine Idee war so ein bisschen, das edle, gute, antike, heidnische Element wird verdrängt, verwässert von Christen, die nicht mehr die Ideale der Antike in der notwendigen Weise aufrechterhalten, die antiken Texte nur noch bruchstückhaft überliefern, die nicht mehr imstande sind, den politischen Apparat aufrechtzuerhalten oder auch den militärischen Apparat aufrechtzuerhalten, weil solche Ideen wie die Nächstenliebe die jungen Römer davon abhalten, ordentliche Soldaten wie ihre Vorväter zu werden. Also eine ganze Menge an sehr scharfen Werturteilen, die, wenn ich diesen ganz kurzen Exkurs machen darf, auch damit zu tun haben, dass wir im späten 18. Jahrhundert in einer Zeit uns befinden, in der die Kirche noch sehr dominant, sehr mächtig war, zumal im intellektuellen Apparat, in Publikation von Büchern, musste in katholischen Ländern von Bischöfen genehmigt werden, all diese Dinge. Und dagegen richtet sich die, ganz grob gesagt, sogenannte Bewegung der Aufklärung, der Gibbon anhängt. Also diese scharfe antiklerikale Note, die bringt unter anderem Gibbon in die Debatte ein. Und diese Idee, diese These, die hat bis heute Folgen, Auswirkungen. Das ist also durchaus, darf man das so feststellen, auch in Kreisen von Kolleginnen und Kollegen verbreitet, ein so scharfes Werturteil zu treffen. Ab dem Moment, als Konstantin die Türen öffnet für die Kirche, die ja, so könnte man sagen, einen Parallelstaat etablieren kann im römischen Mittelmeerraum, ab diesem Moment ist alles negativ zu bewerten. Fachlich darf man ja vielleicht auch sagen, liegt dann hier die Grenze zwischen der Mittelalterwissenschaft, der Medievistik und der alten Geschichte, dann fühlt man sich als Althistorikerin, Althistoriker nicht mehr zuständig. Die MedievistInnen sind dann für das Christliche zuständig. Da wird eine gewisse Fremdheit spielt dann hier oft eine Rolle. Ich will das jetzt nicht zu weit ausführen, warne aber vor diesen Bewertungen. Wir müssen als Historikerinnen, Historiker mit religiösen Strukturen, religiösen Systemen und deren politischer Umsetzung, Einbettung genauso einigermaßen objektiv umgehen wie mit anderen Faktoren der menschlichen Gesellschaft. Und ich warne also vor diesen Bewertungen. Ein christliches römisches Imperium ist ein Entwicklungsschritt mit enormen Folgen. Also das ist ja im Bereich der Kontinuität kann man nicht scharf genug betonen, wie bei allen politischen und militärischen Brüchen kontinuierlich ein Apparat von christlichen, kirchlichen Institutionen fortbesteht, hindurch durch alle sogenannten dunklen Jahrhunderte des Frühmittelalters, bleibt im Westen des Römischen Reiches ein kirchlicher, hierarchisch organisierter und auf Rom bezogener Apparat, der in lateinischer Sprache operiert, bestehen, weitet sogar noch territorial gesagt, gesehen, sich aus, also im Laufe des Frühmittelalters kontrolliert man dann von Gallien aus etwa weite Gebiete in Richtung Osten und es entsteht das mittelalterliche Europa mit einer ganz starken antiken Prägung, mit einer christlichen Prägung und das macht Konstantin möglich oder Konstantin und die folgenden Kaiser machen das möglich durch die Etablierung des Christentums und letzter Satz, parallel zu diesen Entwicklungen im Westen, die sehr starke politische, militärische Brüche zeigen, haben wir ja kontinuierlich bis ins 15. Jahrhundert ein oströmisches Kaisertum und eine oströmische Kirche, die im Unterschied zum Westen in griechischer Sprache operiert.
Sie haben jetzt schon auf diesen Religionskonflikt hingewiesen. Ich habe auch den Eindruck, dass eine der Bruchstellen im römischen Imperium die Frage der nicht wirklich geregelten Nachfolge ist, weil nach Konstantins Tod kommt es ja wieder zu Auseinandersetzungen um die Nachfolge und das ist ja eigentlich etwas, was Diokletian mit seiner Tetrarchie hatte lösen wollen und was ja auch nicht sonderlich lange gehalten hatte.
Ja, auch hier kommt wieder ein typisch österreichisches Naja. Konstantins Wurzeln kommen natürlich aus diesem tetrarchischen System Diokletians, das ja allgemein bekannt gerade einmal funktioniert hat. Diokletian hält sich an die Regeln, dann bricht der in der römischen Geschichte ja, ich möchte fast schon sagen, gesetzmäßige Bürgerkrieg aus. Das ist ja nicht etwas, was in der Spätantike öfter vorgekommen wäre als in all den Jahrhunderten zuvor. Immer wieder kämpfen römische Truppenverbände gegeneinander, einzelne Kandidaten setzen sich durch. Das hat oft regionale Hintergründe, das sind Rivalitäten innerhalb der Armeeführung. Große Anführer schaffen es dann, wie zum Beispiel Vespasian, in weit entfernt von der Spätantike im ersten Jahrhundert, den großen Preis zu gewinnen. Und Konstantin tut das ja auch, setzt sich im bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen durch und variiert das System dann dahingehend, dass er eine Dynastie wieder einführt, also innerhalb der eigenen Familie wird ein Mehrkaisersystem beibehalten. Das ist das eine Element, das von Diokletian herrührt, das sich ja auch als klug und vernünftig erwiesen hat. Der Kaiser ist nicht mehr nur an einer zentralen Stelle präsent, sondern an vielen Residenzorten, weil eben mehrere Kaiser miteinander, nebeneinander regieren. Und das ist das starke Element, das eine gewisse Stabilität auch liefert. Das beginnt auch zunächst mal mit den Truppen. Also Truppen haben Ansprüche. Die Soldaten sind gewohnt, versorgt zu werden, ordentlich bezahlt zu werden, bekommen dann auch noch regelmäßige Zuweisungen und der Kaiser ist ihr Wohltäter. Also Truppen sind dann zufrieden, wenn ein Kaiser in der Nähe ist, könnte man ganz heruntergebrochen sagen. Und das ist sicher einer der großen Gründe für dieses Mehrkaisersystem, das, um es nochmal zu sagen, Konstantin ja lediglich in ein dynastisches Prinzip umgewandelt hat. Und aus seiner eigenen Familie kommen nun die Nebenkaiser, die Mitkaiser. Und eigentlich funktioniert dieses System ganz gut und einigermaßen stabil. Die Rivalitäten, wie gesagt, die liegen, da könnte man zurückblenden bis weit in die Geschichte der Römischen Republik, von Anfang an in Nichtkontrollierbarkeit von Truppenverbänden verborgen. Also seit Marius, Sulla, wie alle diese großen Persönlichkeiten der Römischen Republik Geschichte heißen, kommt es zu einer Entwicklung, dass die Loyalität der bewaffneten Macht der Soldaten sich auf Feldherrn fokussiert. Und das zieht sich dann durch die römische Geschichte durch. Und ich sehe hier keinen großen Bruch, keinen großen Unterschied zwischen der Spätantike und den vorherigen Epochen. Dieses Prinzip bleibt. Was sich natürlich nicht nur in der Zeit Konstantins, das durchzieht auch die Kaiserzeit, ändert, ist eine Erweiterung in der Rekrutierung. Also es wird zusehends üblicher, offener für Reichsfremde in den Truppen zu dienen. Wie gesagt, das gab es immer schon. Dieses Element von Reichsfremden, die eine Karriere in der Armee machen konnten, das kennen wir aus kaiserzeitlichen Kontexten mannigfaltig, und zwar nicht nur auf Individuen bezogen, sondern auch auf größere Gruppen. Also Beispiel wäre Aurelian besiegt in den 270er Jahren die Vandalen, so ein bisschen aus meinem eigenen Arbeitsgebiet geplaudert. Dexip überliefert uns diese Episode, und die Vandalen haben auf Reichsgebiet geplündert. Aurelian vollzieht einen Rachefeldzug tief hinein ins Feindesland, siegt, wie ein römischer Kaiser gerne siegt, mit allen glorifizierenden Elementen rundherum. Und die Bedingung für den Frieden, nachdem die Vandalen geschlagen sind, die sind natürlich, dass sie einerseits Frieden zu halten haben, aber andererseits auch eine Reitertruppe zu stellen haben, eine Ala Vandilorum, die taucht dann auch in verschiedenen Truppenverzeichnissen auf, und die begründet dann einen Traditionsverband, der zeitweise sogar in Ägypten stationiert ist. Also solche Vorgänge kennen wir vor der Zeit Konstantins mannigfaltig.
Dann wenden wir uns doch jetzt allmählich nach dieser Übersicht einem unserer heutigen Protagonisten zu, nämlich dem Valens. Wie kommt er an die Ehre, römischer Imperator zu werden?
Ja, komplizierte Nachfolgeentscheidungen. Also ich möchte da auch wieder ein bisschen ausholen. Es gibt ja ein Zwischenspiel in der konstantinischen Dynastie, der letzte der konstantinischen Dynastie, Julian, den die christliche Geschichtsschreibung dann als Apostata, als Abtrünnigen verunglimpft, der eine relativ kurze Regierungszeit nur erlebt. Der hat das große Konzept, die Idee abzugehen von den Entscheidungen Konstantins, die seine Söhne ja auch weitergetragen haben, und versucht nochmal eine Episode in der antiken Geschichte, diese Etablierung der christlichen Kirche, und ich möchte nochmal sagen, als Parallelstaat zu relativieren, abzugehen davon. Manche ForscherInnen sprechen da sogar vom Konzept einer heidnischen Reichskirche, die Julian als Alternative aufzubauen begann. Das kritisch gesehen kann man, wie auch immer, wir haben hier sozusagen einen Schritt in eine andere Richtung, kurze Regierungszeit, und die kurze Regierungszeit bedingt nun einen Wechsel in der Dynastie. Man kann sich nicht mehr rekrutieren, die Kaiser können nicht mehr rekrutiert werden aus der Familie Konstantins. Das geht in Ermangelung von Personal, verliert man diese dynastische Kontinuität. Und auch das wieder ein klassisches Element in der römischen Geschichte nach Julians Tod. Das muss ich noch dazu sagen, Julian kommt bei einem Feldzug gegen das persische Konkurrenzimperium zu Tode. Das ist ja eine lange Geschichte, seit die Parther den Seleukiden im 2. Jahrhundert vor Christus große Teile ihres Territoriums abspenstig machen konnten, haben sie als großen Konkurrent im Osten, der das Römische Reich ständig herausfordert, eine lange, lange Reihe von Kriegen, das persische Großreich. Und viele erfolgreiche Imperatoren stehen, wenn ich so sagen darf, an dieser Ostfront. Julian eben auch, der kommt dort zu Tode. Und erfolgreiche Offiziere werden dann, ich sage es nochmal, in Ermangelung einer dynastischen Nachfolge von den Truppen erhoben. Auch das ein gängiger Vorgang. Die Truppen bestimmen den Kaiser. Das ist auch so ein Entwicklungselement der Kaiserzeit. Schrittweise haben die Truppen mehr Durchsetzungskraft als zivile oder auch kirchliche Instanzen. Und so kommt Valentinian zunächst als Westkaiser zur Herrschaft und teilt wieder die Herrschaft auf zwischen zwei Kaisern mit jeweils eigenem Hof und Verwaltungsapparat. Gratian, der den wählt da aus, im Westen zu regieren, und in der Folgegeneration regiert Valens dann im Osten. Das ist in einer schwierigen Situation eingebettet, denn diese Kaiser, diese von den Truppen erhobenen Kaiser, kommen nun in die Problemlage hinein, dass die hunnischen Verbände auf der Bühne erscheinen. Und diese Hunnenverbände, die bringen ein altbewährtes, lange sich etabliert habendes System der römischen Grenzorganisation nachhaltig durcheinander. Die Folgen werden wir dann ja gleich besprechen.
Das heißt, wir hatten Julian, der vergeblich versucht, die alte Religion wieder einzubringen. Wir haben Jovian, der auch nicht lange auf dem Kaiserthron bleibt. Und Valens wird jetzt sein Mitkaiser im Osten. Um da nochmal klarzustellen, wie viel Macht hat dann ein Valens in dieser Situation über das, was jetzt über seinen direkten Einflussbereich hinausgeht? Also wie wird er wahrgenommen weiter im Westen, zum Beispiel in Rom? Interessiert man sich da überhaupt dafür, dass er jetzt da Kaiser geworden ist oder Mitkaiser geworden ist?
Das kaiserliche Kollegium, das wird schon als politische Realität empfunden, das wird nachvollzogen. Man weiß ganz genau Bescheid, wer diesem kaiserlichen Kollegium vertreten ist. Es gibt, wie ich gesagt habe, verschiedene Hofhaltungen. Es gibt einen eigenen Hof, einen eigenen Verwaltungsapparat. Das ist in diesem spätrömischen bürokratischen System, das Diokletian eingeführt hat, das Konstantin dann weiterentwickelt hat, ja ein etablierter Mechanismus. Und an diesem zivilen Verwaltungsapparat, der vom kaiserlichen Hof zentral geleitet oder den kaiserlichen Höfen, um es korrekt zu sagen, zentral geleitet wird, hängt auch der militärische Apparat dran. Also die Kaiser haben jeweils Verfügbarkeit über bestimmte regionale Truppenverbände, wobei auch hier sich spätestens in der Zeit Konstantins viel geändert hat. Wir sehen vor uns nicht mehr die in der Kaiserzeit seit Augustus etablierte Ordnung der römischen Armee vor uns, wo in bestimmten Provinzen schwerpunktmäßig Legionen stehen, drei etwa in Britannien, in den germanischen Provinzen, am Rhein, an der Donau, da ballen sich die Legionsstandorte. Das wird aufgegeben, das wird eben schon spätestens unter Konstantin aufgegeben, und man verfügt nun über regionale, schlagkräftige Heeresverbände, die sogenannten Comitatenses, also jene, die dem Kaiser folgen. Das ist ein Terminus, der ganz klar auf diese Kaisernähe bezogen ist. Die haben rückwärtige Standorte, zum Beispiel Mailand in der Poebene, da liegen solche Comitatenses. Und die jeweilige kaiserliche Regierung verfügt über diese Truppenmacht, die in Marsch gesetzt werden kann, wenn Probleme auftreten. Und Probleme sind ganz häufig so zu charakterisieren, dass unkontrollierbare bewaffnete Verbände teilweise tief ins Reichsgebiet eindringen und dort plündern, sich sozusagen schadlos halten an der sehr gut funktionierenden römischen Ökonomie. Und diese Plünderverbände, die können die Comitatenses, die deren Rückgrat die schwer gepanzerte Kavallerie ist, die können dann die bösen Räuber auf ihrem Rückmarsch stellen, ihnen die Beute abnehmen, Bestrafung inszenieren, dass sich der nächste Trupp überlegt, ob er das wagt. Also so funktioniert dieses System. Und ob ein Kaiser in Konstantinopel, in Ravenna, in Rom, in Mailand, in Trier sitzt, man nimmt das als gemeinsam gestricktes System wahr. Also all diese Thesen von der Entfremdung von Ost und West, das ist eine politische und militärische Realität, die im 5. und 6. Jahrhundert dann vor sich geht. Da stimmt schon, da sind wir aber in einer anderen Epoche sozusagen, in der Zeit der Theodosianischen Dynastie. Da kommt es zu gewissen Konkurrenzmechanismen zwischen dem Osten und dem Westen. In grob gesagt funktioniert der Osten besser, der ist durchstrukturierter, der verfügt auch dann letztlich über mehr Ressourcen. Das hat im Endeffekt auch damit zu tun, dass der Osten in jenen Gebieten herrschen kann, der Ostkaiser in jenen Gebieten herrschen kann, in denen alte, etablierte griechische Städte bestehen. Also das sind die alten hellenistischen Monarchien mit einem gut funktionierenden Verwaltungsapparat, die von Rom übernommen werden. Und das ist sehr viel städtereicher und die städtische Struktur hat dort eine längere Tradition, eine stabilere Tradition als im Westen, wo ja Gallien etwa erst mit der Eroberung Caesars dieses Netzwerk römischer Städte dann Realität wird. Lange Rede, kurzer Sinn, der Osten ist tendenziell stabiler, was einen römischen staatlichen Apparat betrifft. Im Westen sehen wir Strukturveränderungen, die so wieder auf einen Status zurückgehen, der vor der römischen Herrschaft schon festgestellt werden kann. Also diese Tendenz, die ist da, das stimmt schon, aber das hat jetzt nicht unbedingt mit einer bewussten Entfremdung, mit einer Konkurrenz zunächst der Eliten zu tun, sondern eben mit diesen strukturellen Gründen, würde ich mal sagen.
Wenn über den Untergang Roms gesprochen wird, ist ja auch ganz oft diese Idee, dass das Reich zu groß war, dass es sich selber nicht mehr aufrechterhalten konnte, dass seine Grenzen zu lang wurden, um sie zu sichern. Und da kommt ja auch das ins Spiel, was Sie eben schon erwähnt haben. Es gibt einerseits Räuber, die über diese Grenzen hinübergehen und Schaden anrichten. Andererseits hat man ja auch Kontakt mit den jenseits der Grenze lebenden Verbänden und nutzt sie auch teilweise als Hilfstruppen. Also wie ist da der Stand Rom und seine Grenzen?
Es ist deshalb so schwierig, hier im Detail die Entwicklungen zu schildern, weil wir fragmentierte und schriftliche Nachrichten haben, uns auf archäologisches Material zu verlassen haben, das uns oft nicht im Detail davon zu berichten weiß, was hier vor sich gegangen ist, was hier passiert ist. Aber was wir beobachten, ist, dass an die Stelle der Vielzahl kleinerer Verbände, die die kaiserzeitlichen Schriftsteller Plinius, Strabon, wie sie alle heißen, Tacitus, die berichten von dutzenden kleinen Verbänden. Und im Laufe des 3. Jahrhunderts hören wir dann von neu entstandenen Großverbänden. Das betrifft die verschiedenen fränkischen Gruppierungen und die alemannischen Gruppierungen am Rhein. Das trifft aber auch für die vandalischen Verbände, immer im Plural, und die gotischen Verbände dann weiter Richtung Osten an der Donau zu. Also da scheinen erfolgreiche Gruppenbildungsprozesse passiert zu sein, die mit römischen Bedürfnissen zu tun haben dürften. Also man wünscht sich sozusagen von Seite der römischen Zivil- und Militäradministration an den Grenzen ernstzunehmende Ansprechpartner, und ernstzunehmend, damit meine ich Leute, die imstande sind, eine größere Zahl von Waffenträgern zu mobilisieren. Es interessiert den römischen Provinzgouverneur wenig, mit einem kleinen Warlord zu verhandeln, der 200 Mann aufbieten kann. Das ist viel attraktiver, mit einem Gotenkönig zu verhandeln, der vielleicht mehrere tausend Bewaffnete mobilisieren kann. Und hier darf man sich das in etwa so vorstellen, dass römische Interessen relativ kostengünstig durchgesetzt werden können von solchen Militärverbänden außerhalb der Grenzen. Also wir haben jetzt zum Beispiel noch im 3. Jahrhundert in severischer Zeit eine größere militärische römische Operation am Harzhorn, ist das nachweisbar, archäologisch nachweisbar. Südlich von Braunschweig liegt das, also sehr weit von den römischen Grenzen entfernt. Da operiert eine römische Armee. die in einem schweren Gefecht mit lokalen Gruppen, sage ich mal ganz vorsichtig, sich befunden hat. Und das kostet Geld. Das kostet unglaublich viel Geld, Ressourcen, Logistik. Deutlich günstiger für die römische Seite ist es, diese Verbände außerhalb der Reichsgrenzen zu unterstützen, zu bezahlen, denen Waffen zu liefern, denen entsprechend vielleicht auch Nahrungsmittel zu liefern, mit der Logistik der römischen Armee alles machbar. Und der Deal, wenn ich so sagen darf, beim Wort Deal denke ich jetzt immer an den neu gewählten amerikanischen Präsidenten, versuche das Wort beinahe zu vermeiden, aber den Deal könnte man sich in etwas so vorstellen: Wir versorgen euch, du kannst an deine Leute großzügig Nahrungsmittel, Waffen, Gold ausgeben und dafür haltet ihr unsere Handelswege frei, bekämpft Leute, die gegen unsere Interessen agieren. Ihr sorgt für Ordnung, ihr sorgt für Ruhe, ihr haltet Plünderer von unseren Grenzen fern. Dieses System funktioniert einigermaßen, kommt nur durcheinander dann durch das Erscheinen der Hunnen einerseits und gleichzeitig alemannische Grenze am Rhein zeigt sich, dass es natürlich ein bisschen unberechenbar ist, wer die Waffe hat. Wer die Waffe führt, der neigt auch dazu, seine Interessen durchzusetzen. Und schnell kann jetzt aus einem römischen Verbündeten ein barbarischer Feind werden, der mit seiner Truppe die Grenze überschreitet und auf Reichsgebiet plündert oder sogar offen die Römer angreift. Also dieses Kippen des Verhältnisses, das gehört dazu. Das kann mit ungeschicktem Agieren von römischen Amtsträgern, Offizieren vor Ort zu tun haben, die vielleicht korrupt waren, unterschlagen haben, die vereinbarten Verträge nicht eingehalten haben. Wie gesagt, unser Problem ist, diese Dinge sind schlecht zu greifen in den Schriftquellen, aber man darf sich Gedanken machen und versuchen, diese Struktur zu erklären, wie in komplizierten, längerfristigen Gruppenbildungsprozessen, wohl seit den Markomannenkriegen, das sehen wir auch ein bisschen, dass sich mit den Markomannenkriegen hier in den barbarischen Gebieten vieles ändert. Wie erklären wir diese neuen großen Verbände? Wobei man jetzt auch noch eines dazu sagen muss: Die Überbegriffe, die wir verwenden, Vandalen, Goten, die sind konsequent in den Quellen meist erst dann zu finden, wenn diese Verbände auf Reichsboden agieren. Also wenn die innerhalb der Grenzen dann operieren, dann haben sie diesen Überbegriff, diesen glatten Überbegriff. Vorher haben wir da eine ganze Reihe von als gotisch subsumierten Verbänden, die mit den Römern im Austausch stehen.
Bei der Vorbereitung war mir auch so klar, Stamm ist ein schwieriger Begriff, Volk auch. Seit Micha Meier wissen wir, dass Volk und Völkerwanderung jetzt wirklich eine unterkomplexe Darstellung ist. Verbände heißt also, das waren Menschen, die haben sich aus irgendwelchen Gründen zusammengeschlossen, die jetzt über eine sogenannte biologische Verwandtschaft weit hinausgeht.
Naja, also es ist schon auch mein Lehrer Herwig Wolfram, der schon in den 1980er Jahren begonnen hat, diese Dinge zu problematisieren und sich dagegen pioniert hat. Man muss ja weit ausholen, auch hier wieder. Die Sache ist deshalb so kompliziert, weil die frühe nationale Geschichte, zumal dann napoleonische Kriege 18. bis 19. Jahrhundert, aber auch schon vorher, teilweise seit dem Humanismus, seit der Renaissance, dazu neigte, die eigenen entstehenden oder vorhandenen nationalen Identitäten mit einer langen Vorgeschichte auszustatten. Also man war gerade in deutschen Landen darum bemüht, zurückzugreifen auf am allerbesten noch Tacitus und die von ihm geschilderten, postulierten Germanen oder Cäsar. Und Gleiches gilt natürlich für Franken, Alemannen, Goten, Vandalen. Also das einfache Bild, das das 19. Jahrhundert auch in der Not der Definition einer neuen deutschen Nation 1870, Reichseinigung erst, zu bilden imstande war, aus der Not heraus greift man sozusagen auf diese Vergangenheit zurück und formuliert da einfache Bilder. Unsere Vorfahren sind klar zu fassen. Wir haben über die sprachliche Verwandtschaft sozusagen des Deutschen mit den verschiedenen germanischen Sprachen eine klare Kontinuitätslinie. Und was man sieht, wenn man ins Detail der Quellen hineingeht, dann merkt man sehr schnell, dass dieses einfache Narrativ, dieser einfache, klare Weg überhaupt nicht funktioniert. Also da geht kein Weg in die frühe Neuzeit aus diesen Strukturen hinein. Die biologische Verwandtschaft, die Formation von Familienverbänden, die spielt immer eine Rolle, das ist gar keine Frage. Also vergleichen Sie die Situation mit vielleicht den Native Americans, die sich den europäischen Eroberern gegenüber sehen. Oder? Das sind unter Umständen Prozesse, die ähnlich funktioniert haben könnten als das, was wir in der Auseinandersetzung des römischen Großreiches mit Barbarenverbänden beobachten können. Und auch hier in diesem Kontext der Native Americans sehen wir zum Beispiel die Bildung von Großverbänden wie den Sioux, also nicht mein Forschungsgebiet, aber diese Parallelen fallen auf. Und wenn man nachfragt, dann kommt man das auch so bestätigt. Also dieser Großverband der Sioux, die reagieren sozusagen auf die Präsenz der europäischen Eroberer auf dem amerikanischen Kontinent. Und das ist ganz ähnlich. Das geht von der Stellung von Hilfstruppen bis hin zur offenen Gegnerschaft dann. Aber dieser Prozess Verbandsbildung, der ist nur erklärbar durch diese Konfrontation mit den ja auch technisch-militärisch weitgehenden Europäern. Solche Formationsprozesse müssten wir uns vorstellen und dann darüber nachdenken, wo das Volk endet und die Armee beginnt. So hat das Herwig Wolfram in den Raum gestellt. Die Debatte ist nicht abgeschlossen, die läuft fröhlich weiter. Also wir beobachten in den Quellen der Spätantike und auch noch des frühen Mittelalters sehr häufig Identitätsbildungsprozesse, die durch das Mitkämpfen beginnt sind. Also eine schöne Geschichte ist etwa, Priskos, ein byzantinischer Autor, berichtet von Griechen, die mit den Hunnen kämpfen, also die geraten in Gefangenschaft und bekommen dann aber die Gelegenheit, mitzuziehen, mitzukämpfen mit den hunnischen Kriegern. Und nach einigen Jahren sind die nicht mehr von den anderen Hunnen zu unterscheiden, so schreibt Priskos zum Beispiel. Also es gibt eine gewisse Offenheit durch das gemeinsame Kämpfen, durch gemeinsame militärische Operationen. Da öffnet sich sozusagen eine Tür. Man kann dann Gote werden, Hunne werden, Vandale werden. Sehen wir ja auch im Umfeld der Schlacht von Adrianopel, also im Vorfeld sozusagen, im Vorgeplänkel, schließen sich den verschiedenen Gotenverbänden, in dem Fall vor allem den kreutungischen Verbänden, Deserteure, entflohene Sklaven, Landarbeiter, die bessere Chancen sehen an. Und man darf mit einigem Recht vermuten, dass manche dieser schlecht gestellten Bewohner des Römerreiches eine Karriere als gotische Krieger, als gotische Militärs dann machen. Also all diese Prozesse laufen parallel zu verwandtschaftlichen Verbindungen, zu großen Familien, die unter Umständen dann auch gotische Traditionen tragen. Also ich stelle es nochmal in den Raum, man denke darüber nach, wo endet die stolze Großfamilie, die sich auf ihre Ahnen beruft, die Erinnerung hat, Generationen zurück an die Taten der Vorfahren, und wo beginnt die Kompanie, die ähnliche Traditionselemente beschwört, die eine Erinnerung, eine Kampfestradition hat. In diesem Spannungsverhältnis bewegen wir uns. Ich bin auch deshalb wahnsinnig vorsichtig, weil es gerade in den letzten Jahren sehr, sehr unangenehme, ja, fast schon Angriffe, so ein bisschen, Sie können sich schon vorstellen, aus welcher Ecke das gekommen ist, gegeben hat, die uns dann vorwirft, wir würden da ethnische Identitäten bewusst zerschlagen, um der Europäischen Union irgendwie einen politischen Punkt zu verschaffen. Also wir leben in komischen Zeiten, wissen Sie ja besser als ich wahrscheinlich.
Da stimme ich Ihnen völlig zu. Und das alles im Hinterkopf behaltend, trotzdem jetzt die große Frage, Wer waren eigentlich die Goten und was hatten sie mit den Römern zu tun?
Es gibt in der Forschung verschiedene Maximalpositionen bis heute. Die werden kontrovers diskutiert, also die traditionalistischere Position, die ließe sich in etwa so zusammenfassen. Es bilden sich durch Migrationsprozesse, durch Wanderungsprozesse vom Norden, Ostseeküste Richtung Schwarzes Meer, die Goten als Großverband heraus mit all den Unterverbänden über mehrere Jahrhunderte. Langsam, Schritt für Schritt, entsteht sozusagen gotische Identität dann Richtung der Reichsgrenzen, also wir sprechen von der unteren Donau, nördlich des Schwarzen Meeres, diese Gebiete, traditionalistisch eben verbunden mit archäologischen Kulturgruppen, hochkomplexe Debatte, da gibt es unterschiedlichste Meinungen dazu, von einer Infragestellung der Analysekategorie einer archäologischen Kulturgruppe angefangen, bis hin zu ganz klaren Meinungen, nein, die Traditionslinien sind zu sehen, gotische Identität ist alt und wandert von Norden nach Süden hinunter. Ich persönlich glaube, dass das ein sehr langsamer, komplexer Prozess war und dass sich, ich habe ja vorher schon gesagt, dieser klare Überbegriff Goten, der findet Verwendung erst, als die Goten auf Reichsboden operieren. Vorher verschiedene Namen. Es dürfte sich um einen sehr langsamen, komplexen Prozess gehandelt haben, in dem barbarische Verbände bewusst vielleicht auch auf ältere Traditionen zurückgegriffen haben, im Sinne von den Römern ein Stück entgegenkommen. Also wir haben ja sozusagen die Nennung von gutonischen Verbänden, so ein Name, der tatsächlich kaiserzeitlich schon auftaucht, und das bieten wir euch Römern jetzt als Selbstbeschreibung an. Das ist eine denkbare Möglichkeit. Andere denkbare Möglichkeit, dass es tatsächlich Traditionslinien, Kontinuitäten, stolzes Gotentum sozusagen als kriegerisches Ideal gegeben hat. Durchaus denkbar auch. Und dann, wie gesagt, aber dürfte es sich um lange, komplexe Prozesse der Verbandsbildung gehandelt haben, die eben nur durch die Präsenz an der römischen Grenze erklärbar ist. Also die Schlagkraft, die Größe, diese Quantitäten, die die verschiedenen gotischen Gruppen erreichen, die sind eine Reaktion auf das Leben in den römischen Grenzräumen, auf die Chancen, die das auch eröffnet. Ganz konkretes Beispiel, um es mal ein bisschen archäologisch fassbar zu machen. Es gibt ganz spannende Untersuchungen der römisch-germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts. Grob gesagt, im Staatsgebiet der heutigen Ukraine, wo man eine Ballung an exportiertem römischen Gold sieht, also ausgemünztes Gold in Form von Solidi-Münzen. Konstantin setzte letztlich diesen Goldstandard durch und da kommt man auf die Idee, hier sieht man den Kommunikationsraum, also in dem Raum, relativ weiträumig, in dem eine Ballung an römischem Goldexport zu sehen ist, da sitzen Leute, die in Interaktion stehen mit Rom. Das ist ja nicht nur durch Plündern und Bösartigkeiten erklärbar. Das dürfte schon eben auch auf der Lieferung von Werteinheiten begründet sein. Und das ist sozusagen das Milieu, das wir vor uns haben. Das ist tief gestaffelt, das ist sehr großräumig. Und das sind Leute, die im Guten wie im Schlechten, in Gegnerschaft wie im Bündnis mit Rom stehen. Das hat ja alles eine Vorgeschichte. Schon im 3. Jahrhundert wissen wir, Dexip, von Angriffen verschiedener gotischer, auch herulischer Verbände, die bis nach Griechenland hinein sich ziehen, entsprechende römische Gegenmaßnahmen. Aber auch hier zeigt sich schon, also der große militärische Sieg gegen einen herulischen Verband, der endet zum Beispiel damit, dass Mitte des 3. Jahrhunderts ein herulischer Anführer zum Konsul erhoben wird. Und nach der militärischen Niederlage dieses Potenzial der bewaffneten Verbände von Rom, Rom macht sich dieses Potenzial dienstbar. So könnte man das auf den Punkt bringen.
Nachdem wir nun die Übersicht vollständig haben, gehen wir wieder zurück zu Valens in das Jahr 364, als er zum Mitkaiser wird, und machen uns auf den langen Weg zur Schlacht von Adrianopel. Was müssen wir jetzt über die Konflikte an den römischen Grenzen wissen, um diese 14 Jahre zu überbrücken?
Wie gesagt, es ist ein komplexes System von Geben und Nehmen, das aber so einigermaßen funktioniert, mit allen Schwierigkeiten, zumal seit den Kriegen des 3. Jahrhunderts hat man von römischer Seite hier den Laden einigermaßen im Griff, und gestört wird dieses System auch hier wieder. Debatten in der Forschung mit verschiedenen Maximalpositionen. Kollege Peter Hedder, sehr erfolgreicher Autor, der ja mehrere wichtige, gute Bücher geschrieben hat. Eines heißt The Fall of Rome, also deutliche Beziehung hier auf diese britische Tradition der scharfen Brüche in der römischen Geschichte. Und Peter Hedder ist zum Beispiel einer, der das Erscheinen der Hunnen ganz zentral herausstellt, dass Domino-Theorie, so hat das ein anderer britischer Forscher, Guy Halsall, dann ein bisschen ironisierend bezeichnet. Die Hunnen treten sozusagen eine Entwicklung los, die dann die Dominosteine umfallen lässt, und am Ende dieser Entwicklung ist dann die Auflösung des Westreiches, die Desintegration des Westreiches in kleinere politische Verbände, die von barbarischen Militäreliten beherrscht werden. Das steht dann am Ende. Was tatsächlich, wenn man es versucht, so zwischen den Maximalpositionen in der Forschung zu schildern, passiert sein muss, ist, dass ein zusätzlicher Player auf die Bühne tritt. Die waren nicht freundlich, die waren nicht nett, die kommen mit dem Anspruch, sich zu holen, was zu kriegen ist. Hunnische Reiterverbände, auch hier wieder endlose Diskussionen, Ursprung, Hintergrund. Und hier darf man ganz neutral sagen, dass es wohl zutrifft, dass es Konflikt mit dem chinesischen Kaiserreich gegeben hat, mit berittenen Steppenreitern, die sehr erfolgreich über große Räume operiert haben. Mein zweiter Lehrer Walter Pohl hat ein sehr erfolgreiches Buch über die Awaren geschrieben und Vergleiche angestellt. Also das liegt wohl in den militärischen, politischen Möglichkeiten des zentralasiatischen Milieus, dass sich immer wieder solche stark, schnell expandierenden, auf berittenen Kriegerverbänden ruhende, erfolgreiche Expansionsgruppen bilden können, Steppenreiche regelrecht. Also wir haben dann ja ein erfolgreiches hunnisches Reich an den Grenzen des römischen Imperiums, die diese Hunnen, die hineindrängen in dieses System, die etablieren sich ja bis Mitte des 5. Jahrhunderts im Raum, in dem vorher Vandalen und Goten standen. Verdrängen die auch aus dieser Position, das ist ja die Folge dieses hunnischen Erscheinens, ist ja, dass das System zusammenbricht und dass mehrere gotische Verbände um Hilfe, um Schutz, um Aufnahme ins Reich bitten, weil sie sich der Hunnen nicht erwehren können. Der heute schon genannte Guy Halsall hat diese Situation an der Donau ganz dramatisch dann verglichen mit der Situation des britischen Expeditionskorps in Dunkerque, als die Deutschen anrennen und die Briten ihre Truppen verzweifelt über den Ärmelkanal evakuieren müssen, um die britische Armee zu retten. Und so ähnlich kann man das vielleicht malen, diese dramatische Situation. Die Hunnen attackieren frontal die Goten und, wie gesagt, mehrere gotische Anführer bitten um Aufnahme ins Römerreich und evakuieren ihre Leute über die Donau. Was tatsächlich dann passiert, ist, wie gesagt, eine Übernahme dieser römischen Grenzräume durch die neu erscheinenden hunnischen Verbände. Wobei interessanterweise da sich schon wieder eine große Komplexität zeigt. Manche gotische Verbände halten es mit den Hunnen, bleiben dann außerhalb der Reichsgrenzen, andere operieren innerhalb des Reichs. Mein Lehrer Herwig Wolfram hat von einer hunnischen Alternative gesprochen, die sich hier etabliert hat. Nach der Schlacht von Adrianopel schließt Theodosius ja einen Bündnisvertrag, einen Födus mit einigen Goten, die dann in der Folge innerhalb des Reiches bleiben, mal mit, mal gegen die römische Regierung operierend. Andere gotische Verbände dagegen wählen diese hunnische Alternative. Und die hunnische Alternative besteht nun darin, an einem Angelpunkt, an einem strategisch hochbedeutenden Punkt, Donauknie, pannonischer Raum, sich festzusetzen, von wo aus sie relativ rasch sowohl die Zentren des Ostens, Konstantinopel, über Donauverkehrswege, die großen Heerstraßen an der Donau, wie auch Italien über das heutige Slowenien, den Isonzo, schnell erreichen können. Also sie haben ein Drohpotenzial, das sie aufbauen von hunnischer Seite mit einer Vielzahl von anderen barbarischen Verbänden, die sich dieser hunnischen Alternative angeschlossen hat, Gepiden, Heruler, wie sie alle heißen, verschiedene gotische Verbände. Und diese Erpressung funktioniert sehr gut. Also über lange Zeit lukrieren die Hunnen und die mit ihnen operierenden barbarischen Anführer große römische Geldzahlungen. Das wird dann auch innerhalb der römischen Gesellschaft kritisiert und hinterfragt, ob das schon nicht eine Schwäche ist, solche Mengen an Goldzahlungen über die Donau zu schicken und sich dadurch den Frieden zu kaufen. Archäologisch sehen sie das in einer Vielzahl von Hortfunden in diesem hunnischen Zentralgebiet, dann im 4. und 5. Jahr vor allem. Hier ist eine große Menge an Gold, das diese Leute gar nicht mehr ausgeben können. Deshalb eben die Hortfunde. Also das funktioniert ausgezeichnet, gibt ja Schilderungen vom Hof Attilas, prachtvoll reich, alles bestens. Und die Alternative zu diesen Zahlungen ist der offene Krieg, der ja mit wechselndem Erfolg geführt wird, der Endpunkt der Entwicklung, die Schlacht auf den katalanischen Feldern Mitte des 5. Jahrhunderts, als sich dann der Heermeister Aetius und der berühmte Hunnenkönig Attila gegenüberstehen. Und hier gilt es aber festzustellen, dass beide, die römische wie die hunnisch-barbarische Seite, über eine Vielzahl von ethnisch definierten Militärverbänden verfügt. Also die Normalität ist geworden, dann als Endpunkt der Entwicklung, über die wir heute sprechen wollen, die Normalität ist geworden, dass Armeeverbände mit ethnischen Namen die Stelle, die den Platz der römischen Armee weitgehend übernommen haben. Wobei ja auch schon im Kontext von Adrianopel zeigt sich, was die Schlacht anhebt, stimmt die römische Armee einen Baritus an, einen Schlachtgesang. Und das sind eigentlich barbarische Traditionen. Da hat Wolfram in seiner großartigen Gotengeschichte ja so schön festgestellt, wenn man diesen barbarischen Brauch des Schlachtgesanges vor sich hat, von dem Ammianus Marcellinus berichtet, dann möge man sich mal über die Romanità, also italienisch hatte das formuliert, der römischen Armee Gedanken machen. Ganz, ganz kluger Gedanke, wie ja auch mein Freund und Kollege Philipp von Hummel, Generalsekretär des Deutschen Archäologischen Instituts, ein sehr erfolgreiches Buch 2007 schon geschrieben hat, Habitus Barbarus. Und seine Frage war, wie man denn in der Kleidung, im Habitus, so eben der antike Begriff, römische und barbarische Soldaten voneinander unterscheiden möchte. Und das ist gar nicht so einfach. Also was wir vor uns haben, ist sozusagen eine Mode, eine Kleidung, die militärisch kommutiert ist. Einfachstes Beispiel wären jetzt etwa Stiefel und Hosen, also klar dem militärischen Bereich zuzuordnbare Kleidungselemente, die aber von spätrömischen Soldaten genauso getragen werden wie von klar als Barbaren identifizierbaren Waffenträgern. Also das verschwimmt ineinander. Es gibt sowas wie eine militärische barbarische Fasson. Natürlich dann kommt diese Entwicklung massiv, nimmt an Geschwindigkeit massiv zu, nachdem die gotischen Verbände auf Reichsboden akzeptiert werden von Theodosius. Da kommen dann später die Vandalen ins Spiel und viele andere Gruppierungen, die Franken in Gallien und so weiter. Aber, wie gesagt, die Sache an sich, die ist schon greifbar in den Kontexten vorher und man könnte das grob schematisch vielleicht so zeichnen, dass sich spätestens dann im 5. Jahrhundert eine Elitenkonkurrenz zeigt im römischen Imperium. Also eine Elitenkonkurrenz, die so zu zeichnen wäre, dass sie drei Gruppen haben, die miteinander in einem scharfen Konflikt stehen. Eine zivile auf der Zivilverwaltung, auf Karrieren in der Zivilverwaltung aufbauende und alte Traditionen für sich beanspruchende Reichsaristokratie, die Senatorenfamilien, Leute wie Sidonius Apollinaris, der eine zweite Karriere als Geistlicher dann macht, aber ganz scharf in seinen Briefen antibarbarische Bilder ventiliert, also die primitiven, stinkenden Soldaten, die er in seinem Haus unterzubringen hat, zu versorgen hat als Grundbesitzer, gegen die wenden sich diese zivilen Eliten mit den Mitteln der Literatur. Das haben wir natürlich dann in unseren Quellen scharf greifbar. Da werden alte Barbarenstereotypen mobilisiert und gegen diese neue militärische barbarische Elite, soldatische Elite aufgefahren. Dann haben sie eine kirchliche Elite als zweiten Teil und eben diese selbstbewussten Soldaten, die auch mit barbarischen Elementen spielen oder tatsächlich einen barbarischen Hintergrund haben. Und diese drei Gruppen, die stehen in heftigen Konflikten untereinander und man muss da sehr aufpassen. Nochmal, der Bereich der schriftlichen Quellen ist natürlich von den beiden erstgenannten Eliten dominiert, also die klassische römische Literatur und die uns ja auch in großer Zahl vorhandenen christlichen Texte, die mit dieser Elitenkonkurrenz zu tun haben. Wir verfügen ja über Ammianus Marcellinus, also ein sehr ernstzunehmender Text, verfasst von einem Offizier mit militärischer Erfahrung, der in bestem Latein in der Tradition der Historiographie die Gegner auch charakterisieren möchte. Und das ist schon jemand, der weiß, wie man Strategie entwickelt, wie man Krieg führt. Man muss seine Gegner kennen und entsprechend ist er bemüht, die Gegner möglichst detailliert zu zeichnen. Also hier verfügen wir ja, genauso wie das Dixip für das 3. Jahrhundert uns liefert, über, ich möchte schon sagen, den Luxus einer relativ detaillierten Historiographie. Und das ist durchaus ernst zu nehmen. Also wir wissen all diese Details, die alanisch wahrscheinlich auch, teilweise ist das hunnisches Personal, Gruppe von Alatheus und Saphrax, so heißen die Anführer, professionelle Reiter, Krieger, also die wissen, wie man nach dem persischen Modell der Kataphraktenreiterei schwer gepanzert operiert. Das ist eine Schockwaffe auf dem Schlachtfeld, möchte man sagen, die Römer, wie diese Barbarenverbände beherrschen. Also eine Reihe von Panzerreitern, die schnell anreitet, die reitet alles nieder sozusagen. Und da wissen wir, dass diese Panzerreiter von Alatheus und Saphrax ganz entscheidend bei der Schlacht von Adrianopel verstärkt haben. Andere gotische Gruppierungen, die schließen sich denen an, die sehen, da ist was zu gewinnen, da ist was zu holen, hier kippt die Situation. Also wir dürfen das sehr ernst nehmen, die Charakterisierung der Gegner. Die detaillierten Hintergründe, wie groß, wie alt jetzt diese unterschiedlichen Verbände, Terwingenkreutungen sein mögen, das ist hochkomplex. Da gibt es manchmal deutlichere Spuren, manchmal weniger. Aber ich möchte vielleicht so zusammenfassen, nochmal stark betonen, der Überbegriff Goten, er wird in der römischen Literatur, in den römischen Quellen erst dann dominant, auch bei Ammianus Marcellinus sehen wir das, als die Donau überschritten ist. Also Ammianus ist sehr viel detaillierter, wenn er die Verbände außerhalb der Reichsgrenzen charakterisiert und neigt dann dazu, diesen Überbegriff voranzustellen, sozusagen zu vereinheitlichen. Und das sehen wir dann ja auch im Ablauf oder durch verschiedenste Bündnisse von erfolgreichen oder auch nicht erfolgreichen Teilgruppen entstehen dann diese beiden großen Gruppierungen, die wir heute in der modernen Wissenschaft als Ost- und Westgoten bezeichnen. Das ist ein hochkomplexer Prozess der Verbandsbildung. Unter Druck, in der Krise, mit permanenten militärischen Auseinandersetzungen beschleunigt sich so ein Prozess dann. Also da kann sehr lange der kleine Verband erfolgreich an den römischen Grenzen operieren. In diesem enormen Druck und bei dem, was es zu holen gibt, das darf man auch nicht unterschätzen. Also Alarich führt seine Westgoten dann nach Italien, ins Reichszentrum. Das sind ja Dimensionen. Sein Vater hätte wahrscheinlich von solchen Erfolgen nicht zu träumen gewagt, oder? Das potenziert dann eben aber auch das Anwachsen. Da kommt dann, da bildet sich ein großer Armeeverband, der sehr erfolgreich operieren kann. Wenn wir im Umfeld der Schlacht von Adrianopel, wie gesagt, noch eine Vielzahl von kleineren Verbänden feststellen können.
Wir springen in die 370er Jahre und schauen uns dann jetzt nochmal genau den Weg an, der zur Schlacht von Adrianopel führt. Das Besondere ist nämlich, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die gotischen oder tervingischen Hilfstruppen ja eigentlich erstmal für und mit Valens kämpfen sollten.
Genau, also der Preis für die römische Hilfe wäre gewesen, gibt ja Ammianus Marcellinus, ich kann es nur immer wieder betonen, wie wichtig diese Quelle für all diese Kontexte ist, schildert ja literarisch ausgereift Gespräche der römischen Gesandten mit gotischen Anführern in der Mitte der Donau auf einem Nachen wird verhandelt, um eben symbolisch die Reichsgrenze bloß nicht zu überschreiten. Und grob zusammengefasst wäre, schon wieder möchte ich das Wort Deal nicht verwenden in den Zeiten, in denen wir gerade leben, der Deal wäre gewesen, wir nehmen euch auf mit Familienverband, mit den Alten, alle Goten dürfen die Reichsgrenze überschreiten. Eure Bewaffneten sollen aber als römische Hilfstruppen natürlich gegen das große persische Konkurrenzimperium, wäre zunächst die Idee gewesen, dann eingesetzt werden können. Also man hat diese bewährte römische Verhandlungstechnik, etablierte, kampferfahrene Verbände werden mit der römischen Armee gemeinsam dann eingesetzt. Das wäre die Idee gewesen. Dass das nicht funktioniert, hat verschiedenste Gründe. Die in das Reich gelassenen Gotengruppen erwarten sich dann Versorgung, Zuwendung, Integration. Bekommen das nicht, bekommen etwa nicht die Erlaubnis, in die Stadt gelassen zu werden, um sich dort mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Wir lesen bei Ammianus Marcellinus dann auch von Schwierigkeiten, die durchaus mit der Korruption römischer Offiziere zu tun haben, also die unterschlagen Lebensmittellieferungen, die eigentlich die Reichsregierung zur Verfügung gestellt hätte, zur Versorgung der neu angekommenen Goten. Und das wird dann am Schwarzmarkt verkauft, die Goten werden geprellt, wir lesen von Übergriffen römischer Offiziere gegen gotische Frauen, die Versklavung von Leuten. Das führt zum Aufstand, das führt dann zum bewaffneten Schlag gegen die römische Regionalarmee zunächst, die erstaunlich schnell zerschlagen wird. Und hier sehen wir nun einen Prozess, hier kommen nun alle Balkanprovinzen in Unruhe. Also diese römische Gesellschaft ist natürlich eine sehr ungleiche Gesellschaft, eine sehr stark hierarchisierte Gesellschaft. Es gibt große Teile der Bevölkerung innerhalb der Reichsgrenzen, die mehr profitiert von einem Zusammenbruch der römischen Ordnung als von einem Aufrechterhalten dieser Ordnung. Die Eliten haben natürlich ein Interesse, die bestehenden Strukturen aufrechtzuerhalten, die Kirche, die Grundbesitzer, die städtischen Eliten, das Militär. Aber Landarbeiter, die in einem halbfreien Zustand leben und vielleicht auch schlicht einen knurrenden Magen als Lebensrealität kennen, unfreie Sklaven, verarmte Bauern, proletarische Bevölkerungselemente in den Städten, die sind erstaunlich schnell bereit, sich einer solchen Aufstandsbewegung, sich einer solchen Unruhe anzuschließen und mit den Goten gemeinsam zur Waffe zu greifen, sich denen anzuschließen. Also das sehen wir bei allen diesen Vorgängen der sogenannten Völkerwanderung, auch 406 aus Vandalen, Alanen, Sueben, sich dem Rhein nähern, den Rhein ja dann auch überschreiten, in Gallien einfallen. Da ist auch in den Quellen dann immer die Rede von lokalen Bevölkerungselementen, die sich diesen Leuten anschließt. Und das sehen wir eben auch im Umfeld, im Vorfeld der Schlacht von Adrianopel. Also schnell wächst dieses Wehrpotenzial dann bedrohlich an und der Kaiser selbst muss mit der ihm zur Verfügung stehenden Feldarmee dann aufmarschieren, von der Front in Armenien auch, wo er eigentlich begonnen hat, gegen die Perser sich aufzustellen, Truppen abziehen, alles, was greifbar ist, zu zusammenzuziehen. Mit Staatsstadt und Hofstaat positioniert sich der Kaiser dann in Adrianopel und es kommt dann unter unglücklichen Umständen am Morgen des 9. August 378 zu diesem Aufeinandertreffen. Alle Verhandlungen scheitern und die Goten verschanzen, also die Goten und all die, die ihnen folgen, also eine bunte Truppe inzwischen, die verschanzen sich mal erfolgreich, zwingen die römischen Truppen ihnen entgegenzumarschieren, was in der Hitze des Tages anstrengend ist. Sie müssen sich ja vorstellen, die Leute sind schwer gerüstet mit Metallpanzern, mit Lederelementen in der Kleidung. Das muss alles getragen, geschleppt werden. Das ist schwierig und anstrengend, sich zu bewegen. Menschen wie Tiere sind ermüdet, sind durstig, dass sie dann in den Bewaffkonflikt übergehen und erstaunlich schnell kippt die Situation auf dem Schlachtfeld. Also die römische Taktik funktioniert überhaupt nicht. Durch einen Frontalangriff kommt der römische Plan durcheinander, kommt dann zu schnellen Fluchtbewegungen. Also gerade die berittenen zentralen Truppenelemente, die fliehen, die verschwinden. Sehr dadurch, dass dann der Tag schon fortgeschritten war, wird die Flucht durch eine mondlose Nacht, so schreibt Ammianus Marcellinus, dann leichter für viele. Und die Katastrophe aus römischer Sicht, die besteht natürlich darin, dass der Kaiser selbst mit seinem unmittelbaren Gefolge zu Tode kommt. Da gibt es dann verschiedene Varianten in der Ausschmückung, in der Erzählung dieses Schlachtentods. Eine Variante, die Ammianus Marcellinus uns aber auch überliefert, ist, dass der Kaiser verwundet in eine Hütte getragen wird, die abbrennt. Und man findet seinen Leichnam nie. Das ist natürlich der Anführer hoch aufgeladen, das ist an sich tragisch, aber es gibt natürlich dann die christliche, theologische Interpretation dieses Motivs, dass der Kaiser im Höllenfeuer landet, bestraft wird für seinen theologischen Fehltritt, denn das ist ja eine ganz einfache Geschichte, die Söhne-Generation Konstantins und diesem Schritt hängen Valens Valentinian dann auch noch an. Die hat ja im Gegensatz zu den Maßnahmen Konstantins, der auf dem Konzil von Nikea die Reichskirche und die Trinität, die Trinitätslehre, die sich letztlich durchsetzen wird, eindeutig bevorzugt. Und diese genannten Kaiser, die akzeptieren die gegnerischen Theologen. Das ist die einfache Terminologie dafür ist Arianer, das ist unpräzise, das mögen die KirchenhistorikerInnen und TheologInnen gar nicht. Präziser wäre homöische Christen, diese Leute zu nennen, die in Konkurrenz sozusagen zur sich dann eben später durchsetzenden nikeanischen Theologie standen. Und die Kaiser haben da ihre Vorlieben, ihre Überlegungen, die paktieren, die operieren natürlich dann auch mit unterschiedlichen klerikalen Gruppierungen. Lange Rede, kurzer Sinn, dieses Motiv des Feuertodes des Kaisers auf dem Schlachtfeld von Adrianopel, das konnte man, wenn man wollte, eben auch so lesen, dass eine göttliche Bestrafung für diesen theologischen Fehltritt da noch mit im Spiel gewesen sei. Und um es endgültig komplizieren zu machen, die gotischen Verbände, die Leute von außen, die Barbaren von außen, die wurden mit einer eben römischen Variante des Christentums konfrontiert, noch außerhalb der Reichsgrenzen, als nämlich in der Situation Regierungszeit Konstantins diese klare nikianische Richtung sich innerhalb des Reichs durchgesetzt hat, haben Anhänger der römischen Theologie in all ihren Abstufungen einen Weg auch darin gesehen, bei den Militärverbänden außerhalb der Reichsgrenzen zu missionieren. Und die stiegen dort außerhalb der Reichsgrenzen zu den lokalen Klerikern auf. Und jetzt kommen, Ralph Matthiessen, ein amerikanischer Kollege, hat das mal als Militärgeistliche bezeichnet, römische Priester, auch Bischöfe, mit diesen Militärverbänden wieder zurück ins Reich. Und haben natürlich einen gewissen Revanche-Gedanken, kann man sich vorstellen. Wir wollen jetzt auch, wir wollen entschädigt werden fürs Exil, wir wollen hier mitspielen. Also es ist denkbar komplex, innerhalb des Reiches verschiedene Fraktionen, außerhalb des Reiches verschiedene Fraktionen. Die Geschichte sollte uns aber auch daran gemahnen, wie römisch diese verschiedenen Barbarenverbände außerhalb der Grenze eigentlich schon waren, als sie das Reichsgebiet betreten haben. Also in all diesen Facetten, in all diesen Varianten, die verhalten sich nicht sehr viel anders als römisches Militär. Die kennen das römische Militär, die wissen, wie man kämpft, wie die römische Armee verfasst ist. Die haben da Erfahrungen und die haben eben auch schon zumindest in größeren Teilen den christlichen Glauben übernommen und bringen ihren eigenen klerikalen Apparat mit. Was natürlich in der vorher erwähnten Elitenkonkurrenz dann enorme Folgen hat. Also sie haben jetzt Reichsbischöfe, Ambrosius in Mailand etwa, die vor Wut im Quadrat hüpfen, dass da eigentlich nach langen, schwierigen Auseinandersetzungen wieder besiegte homöische Gegner neu sich formieren kann mit Unterstützung der erfolgreichen barbarischen Armeeverbände, namentlich die Vandalen in Afrika, nehmen das ja dann sehr ernst und fordern die katholische Reichskirche frontal heraus und versuchen, eine homöische Gegenkirche regelrecht in Afrika zu etablieren. Also eine denkbar komplexe Gemengelage verschiedener Gruppierungen und Interessen, die gegeneinander stehen.
Diese Schlacht von Adrianopel findet ja sehr nah an einer der Hauptstädte, nämlich Konstantinopel, statt. Wir kennen aus noch den republikanischen Zeiten Roms diese Germanenangst, als in Norditalien die Schlachten verloren gingen. Gab es nach Adrianopel Ähnliches? Hatte man im Römischen Reich jetzt gesteigert Panik, dass dieser Durchbruch der Goten weitreichende Effekte haben würde?
Nur Ammianus schreibt ja selbst, vergleicht Adrianopel mit der Schlacht von Cannae, nicht mehr und nicht weniger. Ein gebildeter Römer hat seine Geschichte der Punischen Kriege im Kopf und weiß genau, was da gemeint ist, wenn an Cannae gemahnt wird, die eine der schlimmsten römischen Niederlagen im historischen Bewusstsein überhaupt. Das ist ein Vergleich, den Ammian ganz konkret anstellt. Und ja, also man macht dann in verschiedenen Texten, die uns zur Verfügung stehen, Adrianopel für alles Mögliche verantwortlich. Man sieht das schon als Schnitt, als Bruch. Tatsächlich ist es ja auch so, dass mit der Schlacht selbst, aber vor allem dann mit dem Lösungsversuch des Theodosius, der dann die Regierung übernimmt, wieder natürlich ein Militär, der sich hier anbietet als Problemlöser, der dann auch eine länger regierende Dynastie wieder begründen kann, die theodosianische Dynastie. Dieser Theodosius schließt ja eben einen Vertrag mit den schwadronierenden Verbänden, die übliche römische Taktik, also großen Anführer herausnehmen, der dann auch Verantwortung zu tragen hat, der für Frieden zu sorgen hat und der dieses Wehrpotenzial der Reichsregierung zur Verfügung stellen soll. Das ist der Lösungsversuch des Theodosius, der aber eben dadurch herausragt, dass das auf Reichsboden passiert und dass man diesen gotischen Verbänden das eigene Kommando überlässt. Also es wird nicht, wie das sonst üblich war, einem römischen Kommandeur oder einem Stab unterstellt, sondern die sollen, die dürfen ihre eigenen Hierarchien aufrechterhalten. Und das wird genauso wie die Schlacht von Adrianopel als Spruch gesehen, entsprechend kritisiert. Also Theodosius habe jetzt nicht dafür gesorgt, diese Leute wieder aus dem Reich hinaus zu jagen, sondern sie regelrecht etabliert durch diese Maßnahme. Also Punkte haben wir in der Forschungsdiskussion. Da gab es Überinterpretationen, würde ich mal sagen, die gehen in die Richtung, die erste Ritterschlacht der Weltgeschichte, damit hebt jetzt das Mittelalter an. Bisschen zu viel. Also es wird ja in der klassischen Schulbucheinteilung 375, das Erscheinen der Hunnen, oder 378, die Schlacht von Adrianopel, gerne als Beginn der Epoche der sogenannten Völkerwanderung festgesetzt. Das hat wie immer bei solchen Epocheneinteilungen manche guten Gründe, aber auch viele Gründe, die dagegen sprechen. Wir sehen starke Kontinuitäten. Was schon stimmt, um vielleicht abschließenden Satz zu sagen, was schon stimmt, von da an operieren barbarische Armeen auf Reichsboden. Zunächst mit Billigung der Reichsregierung, dann immer wieder gegen das Interesse der römischen Regierung. Aber das stimmt schon, das ist ein Schritt, der ist nachhaltig, da ändert sich was. Parallel dazu, immer bitte daran zu erinnern, setzen sich die Hunnen fest an der Reichsgrenze, und dieses gesamte System der römischen Vorfeldorganisation, der römischen Grenzorganisation, ändert sich eben auch sehr nachhaltig. Dieser pannonische Raum, der wird ein Gravitationszentrum barbarischer Militärverbände, und auch hier gilt wieder, ich habe das in einem Aufsatz dann mal als Exerzierplatz des Imperiums bezeichnet für etwas spätere Zeit. Also hier kann man von römischer Seite eben auch rekrutieren. Hier sind Militärverbände, die sich etabliert haben, die mal mit und mal gegen die Römer kämpfen. Aber es sieht natürlich nach der Schlacht von Adrianopel, nach dem Erscheinen der Hunnen, dieser ganze Raum ganz anders aus, als er wenige Jahre zuvor ausgesehen hat.
Die Schlacht von Adrianopel wird ja insofern auch als Zäsur angesehen, da sie oft in eine Linie gestellt wird mit den Katastrophen des 5. Jahrhunderts, also den Plünderungen Roms, dem Verlust von Karthago und dann auch dem endgültigen Ende Westroms. Als Fazit, welche Bedeutung hatte denn jetzt Adrianopel für den sogenannten Untergang in Klammern Westroms? Weil ich allmählich nach mehreren Gesprächen zum Thema Untergang Roms hatte, dass der Untergang Roms einfach ganz viele Anfänge hatte und Adrianopel ist halt einer dieser vielen Anfänge.
Das ist gut gesagt. Einer der vielen Anfänge. Und dann kann man natürlich auch trefflich darüber streiten, wie nachhaltig Rom untergeht. Auch dazu gibt es ja eine Vielzahl von Meinungen. Man kann mit gutem Recht von einer Transformation des römischen Westens auch sprechen. Also Peter Brown, der sehr einflussreiche, sehr bedeutende, zwischen schon greisenhafte Vater der Spätantike-Forschung, ein irisch-amerikanischer Forscher, der hat ja jüngst in einem wunderbaren Buch, Der Schatz im Himmel heißt es in der deutschen Übersetzung, davon geschrieben, dass der Endpunkt der Entwicklung im 6. Jahrhundert dann die Herausbildung von vielen Zentren einer lokalen Romanitas sei. Also wenn wir mal versuchen abzugehen von diesem Bild des Untergangs des römischen Westens und mit dem Gedanken spielen, dass es schon stimmt, dass keine kaiserliche Hofhaltung im Westen mehr betrieben wird, dass die einheitliche Verwaltung der Westprovinzen sich regionalisiert hat, dass das zerfallen ist in verschiedene politische Gebilde, dass auch Italien, das ist ja die schärfste Konsequenz dieser Abfolge von Ereignissen ist ja, dass nach den Kriegen Justinians Mitte des 5. Jahrhunderts das alte Reichszentrum Italiens bis ins 19. Jahrhundert übrigens politisch partikularisiert ist. Also der Beginn der großen römischen Geschichte besteht ja regelrecht darin, dass man Italien militärisch-politisch einen kann, da auch natürlich einen gewissen Friedensraum herstellt. Und das ändert sich. Also da gibt es eine Menge negativer, schwarzer Punkte, aber um nochmal Peter Brown zu zitieren, gleichzeitig bilden sich mehrere lokale Zentren heraus, Ravenna unter der Herrschaft Theoderichs, Toulouse unter westgotischer Herrschaft, verschiedene fränkische Zentren im Norden Galliens, Karthago in Afrika, an denen barbarische Könige den militärischen Apparat verantworten, aber eine kirchliche Organisation, die nun lokaler organisiert ist, auch haben und den lokalen Eliten Aufstiegschancen sowohl in der Zivilverwaltung als auch im Militär bieten, die nun dazu führen, dass gallische junge Adelige eben nicht mehr in die Reichszentralen Rom, Ravenna, Mailand, wohin auch immer gehen, um dort ihre Karriere zu machen, sondern eine lokale Chance bekommen. Und diese Zentren, so sagt Peter Brown, und das möchte ich sehr unterstreichen, die sind aber nicht weniger römisch. Also auch wenn sie unter barbarischen Regeskönigen organisiert sind, das ist sozusagen eine römische Struktur um Miniatur. Man mag natürlich, wenn wir wieder ins Negative gehen, die Realität anerkennen, dass diese überregionalen Kommunikationsebenen, die gerade die Elitenangehörigen, bleiben wir bei diesem Beispiel, die aus Gallien nach Italien kommen, gehabt haben, die saßen dann am Tisch mit Leuten aus dem Osten. Also der überregionale Austausch war da sicher intensiver, dichter. Aber gleichzeitig mag man sich fragen, ob für den durchschnittlichen Kaufmann, Angehörige der städtischen Elite, also nicht die erste Spitze der Reichsaristokratie, die verliert natürlich, das ist gar keine Frage. Aber ob nicht die mittlere und untere Ebene der Bevölkerung sogar auch davon profitiert hat, nach einer langen Zeit des Chaos, der Kriege, der Unsicherheit, muss man natürlich auch immer dazu sagen, hier sterben Menschen, hier sind kriegerische Ereignisse von einiger Nachhaltigkeit, die zerstören, die Netzwerke zerreißen, das ist alles auch mit zu berücksichtigen, Multikausaldenken, aber um diesen Gedanken auszuformulieren, hat ein Kaufmann in Karthago unter vandalischer Herrschaft im frühen 6. Jahrhundert nicht vielleicht auch finanzielle Vorteile davon, dass die Steuerlast deutlich geringer ausfällt, wenn sie den vandalischen Militärapparat in Afrika zu finanzieren haben und nicht die ressourcenintensiven Kriege, die die Kaiser gegen das persische Konkurrenzimperium im Osten zu führen haben, auch noch mitfinanzieren müssen. Wenn sie den Hof des vandalischen Königs in Karthago mitbezahlen mit ihrer Steuer, mit ihrer Abgabenleistung und nicht die verschiedenen Hofhaltungen der Kaiser in Italien im Osten, die ja viel größer, viel, viel, viel ressourcenintensiver dann aufgestellt waren. Also eine ganze Reihe von Überlegungen bis hin ins Technische hinein. Hier mag man feststellen, dass in den großen alten Residenzstädten Trier, Arles, die Monumentalität der Bauten zurückgeht, die Verwendung von Marmor zum Beispiel mit der Präsenz der Kaiser dann verschwindet. Ein Beispiel, dass die großen Thermenanlagen, die zentralen Monumente römischer Lebensweise verschwinden. Könnte man jetzt aber auch den Gedanken dagegen halten, diesen Aufwand zu betreiben, bleiben wir beim Beispiel Trier, das entspricht ja nicht unbedingt den vor Ort vorhandenen Ressourcen. Und auch hier mag gelten, dass es für die lokale Bevölkerung billiger, einfacher, vernünftiger war, in eine gewärmte, hölzerne Stube, in einem einfacher strukturierten Haus, sich im Winter zurückzuziehen, als diesen enormen Aufwand der kaiserlichen Residenzstadt Trier mitzutragen. Also im Westen beobachten wir, das stimmt schon, eine Verkleinerung oder sogar eine Aufgabe der städtischen Zentren, eine Miniaturisierung der Wirtschaftsweise, der Lebensweise, all diese Dinge treffen zu. Aber es bleibt eben die Frage, ob das nicht den lokalen Ressourcen, den lokalen Hintergründen mehr entsprochen haben mag, als im städtereichen Osten, wo diese städtischen Traditionen ja eben schon viel, viel älter waren. Teilweise erreicht man erst im hohen Mittelalter dann wieder die urbane Dichte der Antike, mit allen Ausnahmen und Unterschieden. Das ist natürlich in Südgallien und in Norditalien anders als am Rhein oder in Nordgallien. Und in Afrika ist es schon ganz anders. Das ist ein städtereiches Territorium, das dort kontinuierlich besteht. Aber wie gesagt, oder? Also das Lokale, das tritt in den Vordergrund. Und hier bleibt eben die Frage, ob es differenziert genug ist, das Idealbild des Imperiums voranzustellen und es negativ zu konnotieren, negativ zu behaften, wenn diese Suprastruktur ja eben nicht gänzlich wegbricht, sondern sich aufbricht in lokale Lösungen. So würde ich mal grob umreißen die Debatten, die wir heute in der Forschung führen, historisch wie archäologisch natürlich jeweils. Und dann als letzter Satz möchte ich auch noch ganz stark betonen, das kontinuierliche Fortbestehen einer hierarchisch organisierten, flächig etablierten Kirche, die natürlich den lokalen Bedürfnissen, den lokalen Reges auch entgegenkommt, aber die Kirche hält ein überregionales, auf Rom, auf Italien bezogenes System aufrecht. Hier werden Manuskripte in Italien angefertigt, die dann letztlich bis nach Irland, das ja nie römisch war, gelangen können. Also eine gewisse Fortsetzung dieser imperialen Suprastruktur durch die Strukturen der Kirche, das würde ich auch noch ganz stark betonen, dann neigt man dazu, das zu vergessen, um wieder Gibbon zu zitieren, mit diesen starken antiklerikalen Elementen, hat sich die Betrachtung in der Forschung da oft ein bisschen zu sehr spezialisiert. Also das politisch-militärische alleine zu diskutieren, ist eigentlich unzulässig. Man müsste die Breite der Strukturen, die Breite der Gesellschaft versuchen zu berücksichtigen und da eben daran denken, wo ist denn der Zusammenbruch und das Verschwinden des Römischen Reiches, wenn zwei Jahrhunderte nach diesem postulierten Ende von 476 an der Peripherie in Irland ein Esel gesattelt wird und Mönche nach Rom reisen, um dort um gute Bibelhandschriften, die Predigten des Augustinus, lateinische Texte zu bitten, die ernst genommen werden, die zentral sind für das Selbstverständnis der dort entstandenen Klöster. Latein bleibt die Bildungssprache mit enormen Konsequenzen. Also diese Welt der mittelalterlichen Länder, die ruht auf diesen Prozessen. Da entwickelt sich dann ja auch ein Zukunftsmodell heraus, das manchem imstande ist, Elemente dieser römischen Traditionen, zumal eben der kirchlichen Traditionen, dann sogar noch in Gebiete auszuweiten, die niemals unter römischer Herrschaft standen. Es entsteht dann letztlich ein mittelalterliches, auf lateinischer Sprache und katholischer Religion ruhendes Königtum in Osteuropa, in Polen, in Tschechien, in Ungarn dann letztlich 1000 Stefan wird zum christlichen König. In den skandinavischen Ländern etabliert sich ein solches System und am Ende dieser Entwicklung steht dann ein lateinisch-westliches Mittelalter, das ja partikular organisiert ist, aber eben auch seine überregionalen gemeinsamen Elemente hat. Und die Präsenz der lateinischen Sprache bis ins 19. Jahrhundert hinein werden Dissertationen an europäischen Universitäten in lateinischer Sprache geschrieben. Also diese Kontinuitäten, die müsste man zumindest im gleichen Maße betonen wie die Brüche.
An dieser Stelle frage ich häufig nach Quellenlage, nach aktuellen Forschungen und Debatten. Das haben Sie alles schon beantwortet. Also beende ich mit einer kontrafaktischen Frage, um auch nochmal die Bedeutung von Adrianopel einschätzen zu können. Hätte Valens gewonnen, hätte Valens überlebt, wäre das der Schlüssel gewesen, um das Römische Reich langfristig zu stabilisieren?
Nein, das glaube ich auf keinen Fall. Das traue ich mich zu sagen, die Geschichte wäre kaum anders verlaufen. Also es gibt so viele Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Die unzufriedenen Verbände auf Reichsboden, der hunnische Druck. Dann dürfen Sie auch nicht vergessen, das ist ja nicht nur dieses gotische Element da sitzen, die Vandalen in Pannonien, die natürlich genauso mit den Hunnen in Konflikt geraten, die sich dann nach Westen orientieren. Die Franken versuchen, die zunächst noch aufzuhalten, werden von den Vandalen geschlagen. Dann wird der Rhein überwunden mit der Folge, dass die Franken dann Nordgallien oder die fränkischen Verbände, muss man ja immer differenziert sagen. Nein, also ich glaube, die Entwicklungslinien wären sehr ähnlich verlaufen. Wir würden vielleicht einige Jahre später dann von ähnlichen Schlachtereignissen sprechen. Vielleicht hätte es auch eine Reihe von kleineren Konflikten gegeben, aber die Sache an sich war kaum aufzuhalten. Nochmal, schon seit dem 3. Jahrhundert hat sich ja ein System etabliert, das auf der barbarischen Seite der Grenze so stark aufs Imperium bezogen war, dass früher oder später es zu einer gemeinsamen historischen Entwicklung gekommen wäre. Also das ist auszuschließen, dass dieses römische System in der Weise fortbestanden hätte.